Willkommen zur Episode 22 von Artikel 7. Auch in dieser Episode sprechen wir über Menschenrechte in der Schweiz. Wir sprechen über Menschenrechte in der Schweiz, gerade weil in der Schweiz davon ausgegangen wird, dass hierzulande in Sachen Menschenrechte alles in bester Ordnung ist, was leider nicht der Fall ist. Und leider auch bei diesem Thema, über das wir heute sprechen, das uns heute beschäftigt, ist vieles nicht so, wie es sein sollte. Es geht heute um die Sicherheit, um das Recht auf persönliche Freiheit und um die staatliche Fürsorgepflicht gegenüber inhaftierten Personen. Und es geht auch um die Frage, warum so viele Menschen in der Schweiz die Haft nicht überleben. Mein Name ist Christoph Keller. Ich begleite Sie, ich begleite euch durch diese und alle weiteren Episoden von Artikel 7. Und ich begrüße ganz herzlich Livia Schmid. Hallo Livia.
Hallo Christoph, vielen Dank für deine Einladung.
Livia Schmid, du bist Rechtsanwältin, du leitest die Beratungsstelle Freiheitsentzug bei humanrights.ch. Diese Stelle, Beratungsstelle Freiheitsentzug, informiert und berät Betroffene und Angehörige zu Fragen rund um Haftbedingungen, aber auch bei Entlassungen oder wenn zum Beispiel therapeutische Maßnahmen verordnet werden. Jetzt kannst du vielleicht kurz erläutern, wie diese Beratung denn praktisch aussieht?
Gerne. Die inhaftierten Personen oder auch ihre Angehörigen können sich bei uns per Brief oder dann jeweils Donnerstagnachmittag über unsere Telefonhotline uns erreichen. Die geschilderten Probleme sind sehr vielfältig. Sie reichen von gewaltsamen Übergriffen über die Nichtgewährung vorzeitiger Entlassung, restriktive Kontaktregelungen zu den Angehörigen bis hin zu unserem Dauerbrenner, die unzureichende medizinische Versorgung. In diesen Gesprächen versuchen wir dann zunächst mal zu verstehen, was genau vorgefallen ist und worin die mögliche Rechtsverletzung bestehen könnte. Anschließend zeigen wir dann den Ratsuchenden auf, welche Handlungsmöglichkeiten sie selbst haben. Denn unser primäres Ziel ist es wirklich, die Ratsuchenden zu ermutigen und dann vor allem zu befähigen, dass sie ihre Anliegen eigenständig angehen. Diese niederschwellige Rechtsberatung können wir dank privater Spenden unentgeltlich anbieten.
Stichwort Dauerbrenner oder Dauerthema unzureichende medizinische Versorgung. Warum ist das ein Dauerthema?
Wir kommen sicher dann später nochmals darauf zurück, aber es ist so, dass inhaftierte Personen überproportional häufig an Infektionskrankheiten, Suchterkrankungen und psychischen Problemen leiden. Also sie kommen schon mit einer mit vorgefertigten Problemen ins Gefängnis. Und dann der harte Haftantrag kann dann die gesundheitliche Situation nochmals verschärfen.
Jetzt, wie berät ihr diese Betroffenen? Gibt es auch Momente, wo ihr dann auch direkt eine Anstaltsleitung anschreibt und sagt, jetzt müssen wir intervenieren?
Wir schreiten vor allem dann ein, wenn inhaftierte Personen berechtigte Anliegen haben, die im Ermessen der Anstalt liegen, aber wir trotzdem das Gefühl haben, wenn hier liegt ein Problem vor, es ist ein berechtigtes Anliegen, die Haftbedingungen tatsächlich verbessern würden. Oder dann natürlich bei schwerwiegenden Rechtsverletzungen. Ich kann hierzu gerne ein Beispiel nennen. Vor ein paar Monaten haben sich mehrere Männer aus einer Anstalt bei uns gemeldet, die gesagt haben, bei den Leibesvisitationen müssen sie sich vollständig ausziehen. Und eine solche Körperkontrolle ist natürlich per se sehr erniedrigend, aber es gibt internationale menschenrechtliche Vorgaben, die besagen, dass solche Körperkontrollen in zwei Phasen zu erfolgen haben. Also zuerst sollte die inhaftierte Person Oberkörperkleidung und erst danach die Unterkörperbekleidung ausziehen und somit nie vollständig unbekleidet vor dem Personal stehen. Und ich habe mich danach beim Direktor gemeldet und ihm gespiegelt, was uns da zugetragen wurde. Zuerst meinte er, in seiner Anstalt würde diese Zwei-Phasen-Kontrolle natürlich konsequent durchgesetzt werden. Kurze Zeit später meldete er sich dann nochmals und sagte dann, dass es tatsächlich ein Problem war und das Personal konnte nachgeschult werden.
Also eine erfolgreiche Intervention in diesem Sinne. Ja.
Ja.
Jetzt gibt es sicher, wie immer in solchen Situationen, mehr oder weniger dramatische Fälle und die werden ja auch subjektiv wieder ganz unterschiedlich empfunden, stelle ich mir vor.
Ja, natürlich, es geht hier um Menschen und jeder Mensch hat andere Bedürfnisse, hat andere Empfindungen.
In dieser Episode sprechen wir aber über ein Problem, das in letzter Zeit vermehrt Aufmerksamkeit erfahren hat. Und hier geht es jetzt nicht mehr nur um diese Fälle, die wir jetzt gehört haben, sondern es geht um Suizide, es geht um Selbsttötungen im Strafvollzug. Und bevor wir weiterfahren, hier gleich eine Triggerwarnung. Falls du Hilfe brauchst, falls Sie Hilfe brauchen, melden Sie sich unter der Telefonnummer 143 oder über die Webseite 143.ch. Ja, der Fall, über den wir heute sprechen, Livia, liegt schon einige Jahre zurück, aber er bleibt aktuell, weil er noch nicht abgeschlossen ist. Und er ist auch deshalb besonders schockierend, weil er aufzeigt, wo die Probleme im schweizerischen Strafvollzug liegen. Am 22. Mai 2023 wurde Alex Berger, der in Wirklichkeit anders heißt, morgens an seinem Arbeitsplatz von mehreren Beamtinnen verhaftet. Und das vor den Augen seiner Vorgesetzten und Mitarbeitenden. Als Grund für die Verhaftung wurde der Verdacht der versuchten Anstiftung zum Mord genannt. Alex Berger wurde auf der Bieler Polizeiwache mehrere Stunden lang verhört und danach am späteren Nachmittag in eine Einzelzelle des Bieler Regionalgefängnisses gebracht. In der Einvernahme gab er auf Nachfrage an, keinen ärztlichen oder psychologischen Beistand zu benötigen. Er verweigerte auch die Aussage auf die konkrete Frage, ob er Suizidabsichten habe. Am nächsten Morgen wurde Berger tot in seiner Zelle aufgefunden. Er hatte sich mit seinen Schuhbändeln stranguliert. Seine volljährigen Kinder und seine Mutter fragten sich, ob der Suizid nicht hätte verhindert werden können. Und um dies zu klären, reichten sie eine Strafanzeige ein wegen fahrlässiger Tötung. Daraufhin eröffnete die Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben des Kantons Bern am 21. August 2023 eine Strafuntersuchung gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. In der Untersuchung der Staatsanwaltschaft zeigte sich allerdings, dass dieser Tatbestand nicht erfüllt sei. Auch wurden kein Fehlverhalten und keine Verstöße gegen interne Richtlinien von dem die Festnahme anordnenden Staatsanwalt sowie von den an der Verhaftung beteiligten PolizistInnen und Gefängnismitarbeitenden festgestellt. Die Staatsanwaltschaft stellte daraufhin das Verfahren im Frühling 2024 ein. Bergers Angehörige akzeptierten dies, verlangten jedoch eine Erklärung. Ja, Livia, du hast dich intensiv mit diesem Fall und auch anderen auseinandergesetzt. Wir finden diesen Fall auch in der Falldokumentation zu einer ganzen Reihe von Selbsttötungen in Schweizer Gefängnissen auf der Webseite humanrights.ch. Reden wir zuerst über diese Erklärung der Staatsanwaltschaft, die ich soeben erwähnt habe. Was steht da drin?
Ich muss vielleicht hierzu vorweg sagen, dass ich diese Einstellungsverfügung selber nie gelesen habe. Aber Teile daraus wurden im Bieler Tagblatt abgedruckt. Und offenbar wurde in dieser Verfügung festgehalten, dass Herr Berger ohne die ausreichende medizinische Abklärung und ohne angemessene Überwachung untergebracht wurde. Diese Maßnahmen wären zu seinem Selbstschutz notwendig gewesen, dass der Suizid möglicherweise hätte verhindert werden können, wenn für ihn andere Unterbringungsmodalitäten gewählt worden wären. Und zu diesen Maßnahmen zählen etwa die Unterbringung in einer Zweierzelle, die Wegnahme der Schuhbändel, regelmäßige Sichtkontrollen sowie eine psychiatrische Abklärung. Und letztlich hat die Untersuchung auch gezeigt, dass das Phänomen Haftschock bei Herrn Berger eine Rolle gespielt haben könnte.
Eben dieses Wort Haftschock. Kannst du kurz erläutern, was ist das genau, ein Haftschock?
Untersuchungsgefangene werden in der Regel abrupt aus ihrem sozialen Umfeld herausgerissen. Und dauert eine U-Haft mehrere Wochen lang, drohen häufig der Verlust der Arbeitsstelle, Mietzins oder Krankenkostenprämien können nicht mehr bezahlt werden. Also es häuft sich da ein Schuldenberg an, allenfalls verliert man die Wohnung und zugleich weiß man einfach nicht mehr, wie es in der Zukunft weitergeht, wie lange diese Haft dauern wird. Zusammengefasst, der Schock der Verhaftung, die Isolation vom sozialen Umfeld, Zukunftsängste, allenfalls auch Schamgefühle, sei es über die eigene Schuld oder, falls es eine unrechtmäßige Verhaftung ist, über dieses erlittene Unrecht. Das alles belastet die Psyche enorm stark und kann eben so einen Haftschock auslösen. Und Symptome können sein Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Bedrohungs- und Verfolgungsgefühle, schwere Ängste, Verwirrtheit und eben auch die Suizidgedanken.
Also die Person kommt wirklich in einen emotionalen Stress. Jetzt einfach, damit wir das geklärt haben, Livia, gibt es denn eine maximale Dauer, wie lange eine Person in Untersuchungshaft genommen werden kann und damit auch isoliert ist?
Eine absolute Dauer gibt es nicht, aber die Staatsanwaltschaft muss beim Zwangsmaßnahmengericht eine Untersuchungshaft beantragen. Und dies kann sie bis zu 3 Monaten. Das kann aber alle 3 Monate kann das wieder verlängert werden.
Also ich kann eigentlich ein ganzes Jahr oder noch länger in Untersuchungshaft sitzen.
Das ist möglich, ja.
Jetzt für Außenstehende ist das vielleicht erklärungsbedürftig, dass in dieser Erklärung der Staatsanwaltschaft, jetzt zurück zum Fall Berger, dass darin steht, dass die Mitarbeitenden des Regionalgefängnisses eben Alex Berger besser hätten überwachen sollen, dass sie ihn eben in eine Zweierzelle vielleicht hätten unterbringen müssen und so weiter. Auch das mit den Schuhbändeln wird erwähnt. Also es ist klar, dass hier eine Verantwortung zugeschrieben wird an diese Mitarbeitenden und dennoch gibt es keine Anklage wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassung. Das leuchtet mir jetzt nicht ein.
Ja, mir auch nicht. Seit über 2 Jahren leite ich nun diese Beratungsstelle für Menschen im Freiheitsentzug. Und das ist ein Phänomen, das mir immer wieder begegnet. Wenn im Gefängnis Probleme oder Fehler passieren, fühlt sich am Ende niemand wirklich verantwortlich. Aber kommen wir zu diesem Fall. Du hast es gesagt, es steht der Tatbestand der fahrlässigen Tötung durch Unterlassung im Raum. Und hier muss ich jetzt nun doch ein wenig juristisch-technisch werden. Denn fahrlässig handelt, wer die Folgen seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf keine Rücksicht nimmt. Und diese Pflichtwidrigkeit ist die Unvorsichtigkeit, wenn die Person die Sorgfalt nicht beachtet, zu der sie nach Umständen und ihren persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist.
Also das, was eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter in einem Regionalgefängnis normalerweise tun müsste.
Ja, aber bei Unterlassungsdelikten ist zusätzlich erforderlich eine Rechtspflicht zur Handlung. Das ist die sogenannte Garantenstellung und auch die Möglichkeit, diese Handlung tatsächlich vorzunehmen. Und dies fehlt. Wir haben keine solche Rechtspflicht.
In diesem Fall?
In diesem Fall. Ich gehe davon aus, dass es zwar unbestritten diese Schutzpflichten gegenüber Inhaftierten gibt, aber nicht mit hinreichender Sicherheit kann nachgewiesen werden, dass die zuständigen Behörden bestimmte klar gebotene und zumutbare Maßnahmen unterlassen haben, denen das Ergreifen den Tod von Herrn Berger mit hoher Wahrscheinlichkeit hätte verhindern können.
Gibt es denn hier ein Problem mit den Richtlinien, die hier zugrunde liegen, also die diese Pflichten festlegen, die offenbar eben für solche Fälle nicht genügend vorsehen oder nicht genügend vorgesehen haben? Oder gibt es auch eine vielleicht mangelhafte Schulung des Personals hier in diesem Fall, aber vielleicht auch in anderen Fällen?
Ja, es ist sicherlich kein Einzelfall, dieser Fall, Herr Berger. Und die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben haben ja dann auch gezeigt, dass dieses Phänomen Haftschock bei den Mitarbeitenden der Strafverfolgungs- und Justizvollzugsbehörden weitgehend unbekannt war. Und dies liegt vermutlich wirklich daran, dass weder bei der Staatsanwaltschaft noch bei der Kantonspolizei oder beim Regionalgefängnis Richtlinien zum Umgang mit diesem Phänomen bestehen. Und dabei wäre ja eben genau der gezielte Ausbau von Kompetenzen beim Vollzugspersonal entscheidend für eine wirksame Suizidprävention.
Also keine Schulung in Sachen Haft. Schock, auch keine Richtlinien. Ist das jetzt, ich frage nochmal nach, ist das jetzt ein spezifisches Problem des Bieler Regionalgefängnisses oder ist das weit verbreitet?
Wie weit verbreitet es ist, weiß ich mit Sicherheit nicht. Klar ist nur, dass das Straf- und Maßnahmenvollzugsrecht in der Schweiz ist ein föderalistischer Flickenteppich. Jede Anstalt hat ihre eigene Regel und dementsprechend hat auch jede Anstalt die Kompetenz, ihren eigenen Umgang mit den Inhaftierten zu finden.
Jetzt ist dieser Fall ja nicht abgeschlossen, sondern im Raum steht eine sogenannte Staatshaftungsklage. Die Angehörigen überlegen sich, den Staat, also den Kanton Bern, in die Haftung zu nehmen. Was müssen wir uns unter einer solchen Staatshaftungsklage vorstellen, Livia Schmid?
Zwischen der strafrechtlichen Verantwortung der einzelnen Gefängnismitarbeitenden und der Staatshaftung des Kantons Bern ist klar zu unterscheiden. Wir haben jetzt hier ein komplett neues Verfahren. Denn die Staatshaftung ist eine öffentlich-rechtliche Verantwortung, die den Staat als Institution einklagen. Entscheidend ist also dabei nicht die persönliche Schuld der einzelnen Personen, sondern ob die Mitarbeitenden des Kantons in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit Dritte widerrechtlich Schaden zugefügt haben. Und bei Verletzungen von körperlicher Integrität oder schweren Persönlichkeitsverletzungen haben die Geschädigten zudem Anspruch auf angemessene Genugtuung. Und sollte jetzt nun in diesem Fall eine Haftung tatsächlich anerkannt werden, dann dürfte es nach meiner Einschätzung nach jedoch nicht bei einer rein finanziellen Entschädigung der Hinterbliebenen bleiben, sondern es müssen nun weitergehende Maßnahmen und Konsequenzen nachgezogen werden. Der Kanton Bern müsste jetzt nun aktiv werden und griffige Maßnahmen etablieren, um solche Tragödien in Zukunft zu unterbinden. Und dazu könnten verschiedene Reformschritte beitragen. So wäre etwa die Einführung eines strukturierten Screeningsverfahrens beim Haftantritt sinnvoll, verbunden mit einer Überprüfung der Hafterstehungsfähigkeit. Auch die psychiatrische und psychologische Betreuung müsste ausgebaut und verbessert werden. Zudem wäre es sicher notwendig, die strukturellen Rahmenbedingungen im Haftalltag zu optimieren, etwa durch gezielte Unterstützung durch Mitinhaftierte, die als sogenannte Zuhörer fungieren könnten, ergänzend mehr Möglichkeit zur Arbeit, Ausbildung, Freizeit und ganz wichtig, der Kontakt der Angehörigen müsste erleichtert werden. Auch drängen sich möglicherweise bauliche Anpassungen in den Zellen auf, damit dort keine Suizidhandlungen vorgenommen werden können. Und wie schon angesprochen, nicht zuletzt braucht es ein kontinuierlicher Aus- und Fortbildung des Vollzugspersonals.
Also eine ganze Reihe von Maßnahmen, die jetzt mit einer solchen Staatshaftungsklage eingefordert werden könnten. Alex Berger. Das ist ja ein besonders krasser Fall, aber er reiht sich ein, lieber Schmid, in eine ganze Reihe von Todesfällen in Schweizer Gefängnissen. Humanrights.ch und deine Stelle erfassen diese Todesfälle regelmäßig und ich habe diese Liste mir angeschaut und bin sehr erschrocken. Und bei vielen steht ja dann irgendwie unbekannte Todesursache. Kannst du etwas sagen zu dieser langen Liste?
Ja, Stand heute, das ist November 2025, musste ich auf unsere Todesliste dieses Jahr bereits 12 neue Fälle ergänzen. Der 13., der passierte diesen Sonntag im Gefängnis Chandelot in Genf, dieser ist noch nicht erfasst. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich bei all diesen um Selbsttötungen handelt. Doch aus der Forschung wissen wir, dass Suizid die häufigste Todesursache in Gefängnissen ist. Und zudem weist unser Land erschrecklicherweise die zweithöchste Suizidrate unter Gefangenen in Europa auf. Jede Selbsttötung und jede Selbstverletzung deuten auf gravierende Probleme hinter Gefängnismauern hin.
Und wenn du jetzt über all diese Fälle, die du hier zusammengetragen hast, einen gemeinsamen Grund, einen gemeinsamen Nenner finden müsstest, wie es dazu gekommen ist und warum, auf was läuft es hinauf? Ist da eben diese fehlende Aufmerksamkeit, diese Nachlässigkeit, die fehlende Schulung, das fehlende Check-in, das du vorhin erwähnt hast? Was liegt da zugrunde?
Um es klarzustellen, sicherlich nicht alle dieser Selbsttötung ist auf das Phänomen des Haftschocks zurückzuführen. Für das gibt es einfach zu viele Todesfälle in Schweizer Gefängnissen. Aber was wir wissen, ist, dass das Suizidrisiko von Inhaftierten deutlich höher ist als bei der allgemeinen Bevölkerung. Und eine Vielzahl von Faktoren trägt dazu bei. Das ist sicherlich zum einen die psychischen Erkrankungen, die hier eine zentrale Rolle spielen, weil die Inhaftierten im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung häufig, deutlich häufiger unter Depressionen, Angststörungen oder Suchterkrankungen leiden. Und dann ist halt oft diese psychiatrische Grundversorgung in Haft unzureichend, wodurch diese bestehenden psychischen Probleme nicht adäquat behandelt werden. Soziale Isolation verstärkt die Belastung zusätzlich. Inhaftierte verlieren oft den Rückhalt durch die Familie, durch Freunde oder haben gar nicht erst die Kontaktmöglichkeit nach draußen und erleben so Einsamkeit und leiden vielleicht auch unter Einzel- oder Isolationshaft. Und hinzu kommen nicht zu unterschätzen die spezifischen Stressoren der Haft selbst, also der Verlust von Autonomie, ein eingeschränktes Sicherheitsgefühl, der Entzug von materieller oder immaterieller Güter sowie der Verlust von sexueller Intimbeziehungen. Besonders belastend sind diese Faktoren zu Beginn der Haft und dann rund um die Urteilsverkündung. Also in diesen Zeiträumen finden die meisten Suiziden statt.
Also da, wo es dann darum geht, dass sich möglicherweise noch viel länger in diesem Knast, in diesem Gefängnis sitze als eh schon, also wo es dann wirklich um die Aussichten geht in meinem eigenen Leben.
Genau, ja.
Das Recht auf Leben ist ein absolutes Menschenrecht. Es ist geregelt in Artikel 10 der Schweizerischen Bundesverfassung, in der Europäischen Menschenrechtskonvention, ist auch geregelt in Artikel 6 des UNO-Pakts 2, ist geregelt auch im Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe. Kein Recht gilt so absolut wie das Recht auf Leben. Was ist jetzt, Livia Schmid, das Besondere, wenn eine Person in Haft kommt, wenn wir über dieses Recht auf Leben sprechen?
Menschen im Freiheitsentzug befinden sich zwangsläufig in einem besonders engen und einseitigen Abhängigkeitsverhältnis vom Staat. während der Haft bestimmt der Staat nahezu alle Lebensbereiche der Inhaftierten und übt damit umfassende Kontrolle über ihren Alltag aus. Und gleichzeitig haben die Inhaftierten nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, selbst für ihre körperliche und psychische Unversehrtheit zu sorgen oder sich Hilfe zu organisieren. Und daraus ergibt sich die sogenannte staatliche Fürsorgepflicht. Also sobald der Staat die Freiheit entzieht und die Eigenverantwortung der Inhaftierten strukturell begrenzt, ist er verpflichtet, wirksam für deren Gesundheit und Leben zu sorgen. Und das gilt halt wirklich in besonderem Maße bei der Prävention von Selbsttötungen und Selbstverletzungen.
Also diese Fürsorgepflicht, die der Staat hat, in dem Moment, wo eine Person in Haft genommen wird, die ist umso größer, je vulnerabler, je verletzlicher, auch je fragiler die Person ist, die da in Haft genommen wird.
Das ist gut zusammengefasst, so ja.
Jetzt fordert, wir haben die Forderungen ein Stück weit vorhin schon gehört, fordert humanrights.ch gerade aus diesem Grund, wegen dieser gesteigerten Fürsorgepflicht, dass es eben auch in Schweizer Gefängnissen eine generelle Prüfung der Hafterstehungsfähigkeit geben soll. Hafterstehungsfähigkeit, kannst du das erläutern? Und warum ist es so wichtig oder warum wäre es so wichtig, diese Hafterstehungsfähigkeit zu prüfen?
Diese Prüfung soll klären, ob eine Person im Gefängnis untergebracht werden kann, ohne dass der Freiheitsentzug eine ernsthafte Gefahr für ihre Gesundheit oder für ihr Leben darstellt. Wichtig dabei zu wissen ist, dass diese Beurteilung ist eine rechtliche Entscheidung und keine medizinische, wie man vielleicht vermuten könnte. Sie beruht auf einer Abwägung von verschiedenen Rechtsgütern. Auf der einen Seite haben wir das Recht der inhaftierten Person auf die körperliche Unversehrtheit und auf der anderen Seite ist das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung. Und diese beiden Rechtsgüter werden gegeneinander abgewogen und zuständig für die Entscheidung ist also die Vollzugsbehörde. Holt aber für die Einschätzung natürlich fachliche Hilfe von ÄrztInnen ein. Und im Kanton Bern ist es meines Wissens so, dass die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit dem Kantonsärztlichen Dienst Schulungen für das medizinische Personal anbietet. Aber diese Kurse sind nicht obligatorisch. Oftmals wird diese Hafterstehungsfähigkeitsprüfung von HausärztInnen vorgenommen, die dafür einfach nicht ausgebildet oder speziell geschult sind. Und das wirft natürlich schon Fragen auf die Rechtmäßigkeit und Verlässlichkeit dieser Prüfungen.
Also wenn ich das richtig verstehe, die in Haft genommene Person wird zu einer Ärztin, zu einem Arzt gebracht, wenn Zweifel bestehen, ob diese Person überhaupt in der Lage ist, in eine Haft einzutreten.
Ja, oder die Person kann ein Gesuch stellen, dass es geprüft wird.
Und die Ärztin entscheidet dann, ob die Person hafterstehungsfähig ist. Und das ist dann aber, hast du gesagt, auch ein Entscheid, der dann rechtlich verbindlich ist.
Es ist eben nicht die Ärztin, die entscheidet, sondern es ist schlussendlich die Vollzugsbehörden, die aber sich natürlich schon auf die fachliche Expertise der Medizinerin abstellt.
Jetzt fordert humanrights.ch, dass diese Prüfung der Hafterstehungsfähigkeit, generell durchgeführt wird, also in jedem Fall. Ist das nicht ein bisschen aufwendig und auch vielleicht übertrieben?
Bei Herrn Berger hat es ja gerade gezeigt, wie wichtig das ist, dass es trotzdem durchgeführt wird, obwohl bei ihm auf den ersten Blick keine Anzeichen vorhanden war, dass er suizidal war.
Und manche Häftlinge tun so, als würde es ihnen nichts ausmachen. Innerlich sind sie aber schon längst gebrochen.
Genau, ich habe auch schon Artikel darüber gelesen, dass je stiller eine inhaftierte Person ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese genau suizidal ist.
In den Protokollen steht dann, Häftling verhält sich ruhig und ist kooperativ.
Kann sein, ja. Und genau in diesen Fällen wäre es ja extrem wichtig, dass da eine zuverlässige und sorgfältige Prüfung erfolgt wäre.
Also eine unabhängige und professionelle Instanz soll diese Haftentstehungsfähigkeit prüfen und nur so würde die Schweiz eben auch in dieser Angelegenheit vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ja vielfach gerügt wurde, die Erfordernisse der Europäischen Menschenrechtskonvention auch erfüllen. Das würde aber heißen, lieber Herr Schmidt, dass es eine gesetzliche Grundlage bräuchte. Wo würde denn eine solche Pflicht zur Haftentstehungs-, zur Prüfung der Haftentstehungsfähigkeit stehen müssen?
Sinnvollerweise in der Strafprozessordnung, also in der StPO, weil dann wäre es flächendeckend für die gesamte Schweiz geregelt und es wäre dann einheitlich in jedem Kanton, in jeder Anstalt dieselbe Regelung.
Jetzt sind Schweizer Gefängnisse total überbelegt. Wir lesen das in den Medien immer wieder und hören es auch. Nicht zuletzt auch mit Straftäterinnen, die wegen Bagatelldelikten einsitzen.
Ich glaube, die Überbelegung der Gefängnisse aufgrund von Bagatelldelikten ist ein völlig unterschätztes Problem. Fast die Hälfte aller Inhaftierten sitzt eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe ab. Dabei handelt es sich um die Umwandlung von nicht bezahlten Bußen oder Geldstrafen in eine Freiheitsstrafe. Es ist eine Strafsanktion, die besonders Menschen ohne geregeltes Einkommen, Obdachlose oder Personen mit psychischen Erkrankungen betrifft. Diese Strafe ist einfach sozial ungerecht und eigentlich auch kriminalpolitisch ungewollt, weil das Strafgesetzbuch sieht für solch begangene Bagatellen keine Freiheitsstrafe vor. Gleichzeitig führt es zu kostspieligen Überfüllungen unserer Gefängnisse. Und eine Studie aus Genf zeigt deutlich auf, dass überfüllte Gefängnisse das Risiko für Selbstverletzungen und Suiziden erheblich erhöht. Überbelegung beeinträchtigt nämlich das Wohlbefinden und die Privatsphäre der Inhaftierten. Häufig müssen sie eine Zelle teilen, die eigentlich nur für eine Person vorgesehen ist. Darüber hinaus werden grundlegende Angebote wie die Zeit außerhalb der Zelle, die Arbeit, Sport, Gesundheitsversorgung aufgrund von Personalmangel und unzureichender Infrastruktur stark eingeschränkt. Und diese Bedingungen führen unter dem Strich zu erheblichen körperlichen, psychischen und sozialen Belastungen der Gefangenen. Und aus meiner Sicht wäre daher die wirksamste Form der Suizidprävention, einfach nicht so viele Menschen einzusperren.
Liegt es auch daran, dass manche Anstalten in der Schweiz einfach auch baulich nicht auf dem neuesten Stand sind, dass sie zum Teil düster sind, dass die Gebäudigkeiten auch nicht dafür geeignet sind, diese Menschen aufzunehmen?
Es gibt bestimmt Haftanstalten, die nicht mehr den baulichen Vorgaben entsprechen, wie es der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte vorsehen würde. Aber auch hier müssen wir ein differenziertes Bild machen. Ich glaube, dass es trotzdem Anstalten gibt, bei denen sehr progressive DirektorInnen die Leitung haben, die auch bei sehr alten Gefängnissen zu guten Haftbedingungen sorgen. Und dann gibt es moderne Gefängnisse mit Anstaltsleitungen, die ein sehr rigides Haftregime einführen. Alleine an der Bausubstanz kann man noch nicht abschätzen, ob die Haftbedingungen menschenrechtskonform sind oder nicht.
Aber es ist ein Problem, wenn Menschen auf Matratzen am Boden schlafen müssen, in großen Sälen, weil Hilfsgefängnisse wie hier in Bern gebaut werden müssen, um all die Häftlinge all die inhaftierten Personen unterzubringen.
Natürlich, und das kritisieren wir auch sehr stark. Gerade hier in der Stadt Bern ist das Gefängnis so überfüllt, dass die Inhaftierten tatsächlich auf Matratzen am Boden schlafen müssen. Oder in Burgdorf, dort wurde der Fitness- und Arbeitsraum aufgelöst und dort sind jetzt Mehrfachbettzellen drin, bei denen, glaube ich, bis zu 18 Personen untergebracht sind in einer einzigen Zelle. Und das ist eine Katastrophe.
Wir haben jetzt hier also eine ganz klar unbefriedigende Situation. Können wir sagen, Livia, dass die Schweiz hinterherhinkt im europäischen Vergleich, wenn es um die Rechte von inhaftierten Personen geht?
So pauschal kann ich es jetzt nicht unterschreiben, weil meiner Ansicht nach liegt das zentrale Problem darin, dass das Straf- und Maßnahmenvollzugsrecht in der Schweiz ein föderalistischer Flickenteppich ist. Das habe ich vorhin bereits ein wenig angetönt. Es existieren keine nationalen Mindeststandards für menschenrechtskonforme Haftbedingungen. Die konkrete Ausgestaltung der Haft obliegt den Kantonen. Diese wiederum delegieren die Verantwortung häufig an die einzelnen Gefängnisse. Und dort werden dann die Regeln oft nur äußerst rudimentär in Hausordnungen geregelt. Und dadurch ist es in jedem Gefängnis eine andere Situation.
Das heißt, es müsste nationale Mindeststandards geben für die Rechte von inhaftierten Personen. Hafterstehungsfähigkeit prüfen, minimale Rechte auch in Bezug auf Raum, Belegung von Zellen und so weiter und so fort, dass, damit diese Stress und auch diese Schocksituationen abnehmen und damit auch die Zahl der Suizide. Warum tut sich die Schweiz so schwer, diese Mindeststandards zu formulieren?
Ich glaube, hierzu müssen wir einen Blick auf die Gefangenenpopulation werfen. In unseren Gefängnissen leben oft Personen, die armutsbetroffen sind, psychische Vorbelastungen haben, Suchterkrankungen mitbringen, vielleicht nicht über einen Schweizer Pass verfügen. Und diese Personengruppen, man erkennt es, die sind oft schon jetzt am Rand unserer Gesellschaft und die haben kein politisches Lobbying. Niemand setzt sich für die Interessen von Inhaftierten ein. Ganz im Gegenteil, es ist politisch äußerst populär, immer wie härtere und längere Haftstrafen zu fordern, anstatt sich wirklich mit den Fakten auseinanderzusetzen, welchen Nutzen eine Inhaftierung mit sich bringt.
Und die Resozialisierung spielt ja dann auch nicht mehr eine große Rolle, weil ein Großteil dieser Gefangenen unter bestimmten Voraussetzungen dann auch aus dem Land abgeschoben werden.
Genau. Und wirklich eine Verhinderung von Gewalt wird damit auch nicht bezweckt. Das wäre ja eigentlich der Sinn und Zweck von Gefängnissen. Und das können wir mit diesem heutigen System nicht erreichen.
Also der Präventionsgedanke und der Resozialisierungsgedanke ist heute nicht mehr erfüllt.
Sicherlich nicht in allen Anstalten und nicht bei allen Strafsanktionen gleich.
Livia Schmid, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Das war Episode 22 von Artikel 7. Mit Livia Schmid, sie ist Leiterin der Beratungsstelle für Freiheitsentzug bei humanrights.ch. Artikel 7, wir reden über Menschenrechte in der Schweiz, ist ein Projekt von humanrights.ch, realisiert von Podcast Lab. Artikel 7, wir reden über Menschenrechte in der Schweiz, immer am letzten Freitag des Monats auf allen guten Podcast-Kanälen und auch auf der Webseite von humanrights.ch. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einstehen für die Menschenrechte, auch bei Menschen, die in Haft sind, sagt Christoph Keller.